Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Ich spreche jetzt mit einem Mann, der Papst Franziskus so gut kennt wie kaum ein zweiter. Seit Jahren begleitet er ihn schon, 3 Bücher hat er über ihn geschrieben und er sagt, dieser Papst hat gar nicht so viel Macht, wie viele glauben. Der italienisch-deutsche Autor Marco Politi ist jetzt mein Gast hier im Podcast. Herr Politi, Ihr neuestes Buch über Papst Franziskus beginnt mit einer eindrucksvollen Szene. Sie spielt im März 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie. In Bergamo türmten sich damals die Leichenberge und die Welt war in der Schockstarre. Jorge Mario Bergoglio, der jetzige Papst Franziskus, schreitet in dieser Situation auf den menschenleeren Petersplatz und er spricht da, ohne die Massen, die ihn normalerweise bei solchen Gelegenheiten umgeben, den Segen Obi et Orbi. Warum war gerade diese Szene für Sie so wichtig, dass Sie beschlossen haben, damit Ihr neuestes Buch zu beginnen?
Ich fühlte, dass es Szenen gibt und Fotos gibt, die im Gedächtnis der Menschheit bleiben. Der erste Mann auf dem Mond, der Tod Kennedys, das weinende Mädchen in Vietnam unter den Napalmbomben. Ich glaube, im Jahre 220 war das der Moment, wo der Papst auf dem Petersplatz ganz allein war, im Dunkeln. Das kommt aus den Herzen und den Gedanken der Menschen nicht heraus. Alles war zu. Die Kirche war von der Szene verschwunden. Die Menschen hatten Angst, ob sie nun religiös waren oder nicht, Atheisten oder Agnostiker. Man sah nur Ärzte, Wissenschaftler, Regierende, Särge, Intensivstationen. Und in dem Moment kommt Franziskus auf den Petersplatz und nimmt auf seine Schultern die Ängste, die Beklemmungen, die Desorientierung von Millionen von Menschen und versucht, einen Sinn dieser Situation zu geben. Also das ist wirklich wie eine Pest, wie es im Mittelalter war. Und in dem Moment hat doch Franziskus gesagt, es ist nicht, dass Gott den Menschen zürnt, er fällt nicht ein Urteil über uns, sondern wir Menschen, alle Menschen, also nicht nur die Katholiken oder die Christen oder Anhänger einer Religion, wir müssen entscheiden, was wollen wir tun? Wie wollen wir die Welt nach der Pest aufbauen?
Also er hat wirklich in Corona, in dieser Pandemie auch eine Chance gesehen, sich nochmal neu zu orientieren, sich seiner selbst zu vergewissern und dem, was wirklich wichtig ist. Kann denn Corona, kann diese Pandemie, die ja auch einen Stopp des normalen Lebens bedeutet hat, der Erneuerung der Kirche vielleicht nochmal einen neuen Schwung verleihen? Oder wirkt diese Pandemie vielleicht im Gegenteil eher als eine Art Bremse für diesen ohnehin schon schleppenden Reformprozess?
Man muss nicht vergessen schon, wie viel Franziskus gerade bis zum Moment der Pandemie schon geschafft hatte. Es gibt mindestens 7 Punkte, die er schon realisiert hat. Zum Beispiel die ganze Diskussion über sexuelle Probleme, also voreheliche Beziehungen oder die Kommunion für die wiederverheirateten Geschiedenen oder auch die Homosexualität, hat der Papst vom Tisch gewischt. Er hat in der Vatikanbank Sauberkeit und Transparenz gebracht. Er hat zum ersten Mal Kardinäle und Bischöfe gezwungen, vor das weltliche Gericht zu gehen, ohne Immunität. Das war mit Kardinal Pell in Australien oder mit dem Nuntius Monsignor Ventura in Frankreich. Er hat 3 Kardinäle vom Kardinalskollegium weggeschickt, weggejagt, kann man sagen. Er hat neue Regeln gestellt gegen Missbrauch. Er hat viele Bischöfe von ihrem Platz entfernt wegen Missbrauch.
Und doch gibt es ja auch eine ganze Reihe offener Probleme. Erst im Frühjahr dieses Jahres hat der Vatikan die Segnung für homosexuelle Paare zum Beispiel verboten. Auch das Pflichtzölibat besteht weiter fort. Und zumindest in Deutschland, so mein Eindruck, sind viele inzwischen doch eher enttäuscht von diesem Papst, von dem sie sich eigentlich mehr versprochen hatten.
Die gibt es ganz bestimmt, diese offenen Probleme. Fangen wir an mit dem Zölibat. Dieser Papst hat autorisiert, dass man in der Amazonas-Synode das Problem anpackt, das erste Mal in der letzten Zeit, in der modernen Zeit. Und er hat auch gelassen, dass sich die Bischöfe der Amazonas-Synode aussprechen, alle Regeln der Kirche befolgend, also mit einer Zweidrittelmehrheit, dass man den Papst fragt, einen klerikalen Stand zu erlauben, in dem auch verheiratete Männer Priester sind. Was ist dann passiert? Dann ist innerhalb der Kirche ein Krieg ausgebrochen und es waren nicht nur wie in anderen Momenten Kardinäle wie Müller oder der Kardinal Ruini, der Vorstand der italienischen Bischofskonferenz, die sich dagegen gestemmt haben, sondern sogar der pensionierte Papst, der zurückgetretene Papst Ratzinger, und das war ganz unerhört, hat mit einem Kurienkardinal, Kardinal Sara, ein Buch geschrieben und hat sich absolut dagegen gestemmt, dass es einen verheirateten Priesterstand gibt. Und da musste eben Franziskus stillstehen. Er hat es nicht geschafft. Er hatte sozusagen innerhalb der Kirche nicht die Mehrheit, um dieses Projekt durchzusetzen. Aber auf jeden Fall hat der Papst die Beschlüsse der Amazonas-Synode nicht als ungültig erklärt. Sie bleiben auf dem Tisch. Aber er musste eben stoppen. Das passiert auch in der weltlichen Politik. Man stellt sich den Papst in Rom immer als eine allmächtige Figur vor. Das ist er nicht. Das ist er ganz bestimmt nicht in diesen Zeiten. Ein konservativer Papst kann in gewissen Umständen fast allmächtig sein, aber ein reformfreudiger Papst hat immer mit Opposition zu rechnen und mit dem Kräftegewicht innerhalb der Kirche.
Es gibt auch die, die sagen, er geht da so eine Art Zickzackkurs. Also er macht schöne Gesten, er lädt mal Transsexuelle ein in den Vatikan und spricht sich eben für mehr Liebe und Öffnung aus. Und dann folgen aber eben doch nicht so wirklich Taten. Wie sehen Sie das? Waren das nur schöne Gesten oder warum genau ist daraus bis jetzt nicht so eine echte Veränderung gefolgt?
Ich glaube, die Ernüchterung ist ganz normal und auch die Enttäuschung, würde ich sagen. Das gehört, ich sage es als weltlicher Beobachter, auch zu dem Spiel der Kräfte innerhalb einer so großen Organisation wie die katholische Kirche von 1.300.000.000 Menschen. Aber der Papst macht keine schönen Gesten. Er geht bestimmt auf Zickzackkurs. Der Papst hat gesagt, die Homosexuellen sind genauso Kinder Gottes wie alle andere. Der Papst hat gesagt, wer bin ich, über einen Homosexuellen ein Urteil zu fällen? Der Papst hat einen Transsexuellen, wie Sie gesagt haben, in den Vatikan eingeladen. Und was bedeutet das? Das ist ein ganz klares Zeichen, dass er die Homosexualität nicht verteufelt. Der Papst hat auch gesagt, dass er nicht für eine Ehe ist für die Homosexuellen, aber für das, was wir so in Italien eine zivile Partnerschaft benennen. Was bedeutet das? Dass jetzt jeder Priester und jeder Pfarrer, der eben offen ist, er fühlt sich vom Papst bestärkt. Früher fühlten sich die Priester immer vom Vatikan beobachtet und sie hatten immer Angst, was wird jetzt passieren, was wird die Obrigkeit sagen. Der Papst hat schon ein klares Zeichen gegeben von der Richtung. Nun ist dieses bürokratische Dokument von der Glaubenskongregation gekommen, das sagt, also man kann die gleichgeschlechtlichen Paare nicht segnen, aber man kann die einzelnen Menschen segnen. Dieses Dokument wird in 2-3 Jahren vergessen sein.
Sie haben ja vorhin schon angesprochen, es gibt viele in der Kurie, im Vatikan, auch in der Weltkirche, die doch sehr deutlich sich gegen Papst Franziskus und seinen Reformkurs aussprechen. Sie haben diese Menschen teilweise sogar als Wölfe beschrieben, von denen der Papst umzingelt ist. Er ist also einer, der sich gegen seine mächtigen Gegner nicht durchsetzen konnte. Wer genau sind denn eigentlich diese Gegner und worin genau besteht ihre Macht?
Ja, es gibt Gegner, die sehr offen auf der Bühne agieren, zum Beispiel Kardinal Müller, der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation, der amerikanische Kardinal Burke, auch Kardinal Sara. Vorher, jetzt ist er gestorben, Kardinal Meissner, aber das sind alles Persönlichkeiten, die sind sozusagen die Spitze eines Eisberges. Diese Persönlichkeiten sprechen sich offen gegen den Papst aus, aber hinter dieser Persönlichkeiten gibt es viele Bischöfe, auch Theologen, auch engagierte Laien, auch Priester, die derselben Meinung sind und die haben Angst vor einer sogenannten Protestantisierung der Kirche und die sich gegen den Papst stemmen. Und vor allem die sehr aktiv sind in dem Web. Und in den Webseiten kann man sehr viele aggressive Töne gegen den Papst hören. Der Kardinal von Bologna Und dieser harte Kern von 30%, können wir sagen, stützt sich dann auf eine Masse, die sehr passiv ist, die auch guten Gewissen ist, aber Angst vor Neuigkeiten hat. In der Versammlung von der Französischen Revolution wurde diese stille Mitte immer der Sumpf genannt. Und dieser Sumpf gibt dann den Konservativen die Stärke, um sich gegen den Papst zu stemmen.
Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen zu leicht? Also macht man es vielleicht auch dem Papst Franziskus damit ein bisschen zu leicht, dass man ihn sozusagen als Opfer dieser sehr starken, übermächtigen Gegner darstellt? Ist das die ganze Wahrheit oder ist da auch noch etwas anderes? Gibt es nicht vielleicht auch in ihm einen Kern, der dann vielleicht doch konservativer ist, als wir uns das vorstellen?
Ich würde mich auf die Meinung eines großen kritischen Theologen stützen, der leider gestorben ist, Hans Küng. Und der sagte, er hat es mir doch persönlich ein paar Monate vor seinem Tod gesagt, in heutiger Zeit, wenn man ein Konzil machen würde, einrufen würde, würde es ein konservatives Konzil sein. Denn die Mehrheit der Bischöfe, die von Johannes Paul II. Und von Papst Ratzinger ernannt wurden, sind doch im Grunde sehr konservativ. Und deswegen würde das nicht zu Reformen bringen. Man vergisst eben, dass man die Kirche einfach nicht so mit einem Diktat regieren kann. Und es ist nicht ein Problem von der Persönlichkeit des Papstes. Man muss den Papst nicht so als einen Held sehen, eine Art Siegfriedfigur. Es ist das Problem, wie sind die Menschen innerhalb der Kirche? Wie sind die Bischöfe? Das sind doch die großen Würdenträger in der Weltkirche.
Nun gibt es ja auch die Sorge bei einigen, dass das im schlimmsten Fall sozusagen zu einer Spaltung führen könnte und das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum Franziskus in einigen Reformbemühungen vielleicht nicht zurückgerudert, aber doch vielleicht wieder einen Schritt zurückgegangen ist, ein bisschen Druck rausgenommen hat. Aus Ihrer Sicht, wie groß ist denn die Gefahr einer solchen Spaltung in der Kirche?
Also es gibt schon eine praktische Spaltung in der Kirche. Das sieht man, wenn man die Websites sieht, wenn man eben sieht, wie sich die Gegner von Franziskus bewegen. Diese Spaltung existiert schon. Ich glaube nicht, dass es zu einer offenen Spaltung kommt, aber ganz bestimmt bremst der Papst selbst, weil er eine Spaltung fürchtet, weil er nicht eine Spaltung hervorbringen will. In diesem Sinne ist bestimmt Franziskus auf Zickzackkurs. Er geht manchmal voran, er geht manchmal zurück. Das sieht man ganz klar in der Frage der Frauen. Der Papst hatte eine Kommission einberufen, um über das Diakonat der Frauen zu studieren. Die Kommission war total gespalten, so wie die Kirche gespalten ist. Also hat der Papst keinen Schritt vorangemacht, aber gleichzeitig eben in einer Schildkrötenstrategie, wie ich es nennen würde, hat er angefangen, in der Kurie Frauen in leitende Position zu bringen, also im Staatssekretariat. Zum ersten Mal ist eine Frau Generalsekretär des Gouvernatorats des Vatikan, also des Staates des Vatikans. Zum ersten Mal ist eine Frau Untersekretärin der Bischofssynode. Das ist das erste Mal, dass eine Ordensschwester, Nathalie Becker, auch abstimmen wird in der Synode. Zum ersten Mal ist eine Ordensschwester Sekretärin eines Dikasteriums. Das sind alles konkrete Schritte, die der Papst macht, weil er sozusagen im großen Feld, also der Möglichkeit eines Frauendiakonats heute nicht vorangehen kann oder nicht will, weil er eine Spaltung fürchtet.
Ich würde gerne zum Ende des Gesprächs noch einmal wieder auf die Gegenwart zu sprechen kommen. Wir hatten angefangen mit dieser Szene zu Beginn der Corona-Pandemie. Mich würde interessieren, wie hat diese Pandemie den Papst verändert und werden wir jetzt vielleicht in den kommenden Jahren nochmal einen anderen Papst sehen, den wir bis jetzt gesehen haben?
Ja, für den Papst war die ganze Lockdown-Geschichte so wie in einem Kerker zu leben. Das hat er selbst gesagt. Und er weiß ja, dass er im Herbst des Pontifikates ist. Er hat schon gesagt, wenn er nicht mehr physisch fit ist, dann wird er auch zurücktreten, so wie Ratzinger. Und der Papst hat jetzt alles gesetzt auf diese große Weltsynode, die 2 Jahre dauern soll. Und im ersten Jahr sollte man eben die Basis anhören, also die Pfarreien, die Diözesen, was denken, was fühlen die Christen, was fordern sie von der Kirche. Und dann soll es kontinentale Synoden geben und dann die große Weltsynode. Also dieser große Besinnungsprozess, dieser große Erneuerungsprozess hängt jetzt sehr von den Bischöfen ab in der ganzen Welt. Der Kirchenhistoriker Andrea Riccardi hat in seinem Buch Die Kirche brennt schon gezeigt, dass die ganze katholische Kirche in einem Prozess ist, einem großen Transitionsprozess ist, wo die Strukturen immer schwächer werden, wo auch die Anhängerschaft von den jungen Leuten immer loser ist. Die jungen Leute entfernen sich von den Strukturen der Kirche, aber auch von der symbolischen Organisation der Kirche. Deswegen, ob es nun einen großen Reformsprung geben wird oder nicht, das hängt jetzt von dieser Synode ab und das hängt von den Bischöfen und den engagierten Laien in der Weltkirche ab.
Welche Hoffnungen setzen Sie ganz persönlich auch in diesen Prozess? Wird das jetzt sozusagen der Moment, wo Franziskus nach seinem Zickzackkurs und vielleicht auch dem Schritt zurück und mal wieder einen Schritt nach vorne doch jetzt nochmal auf den Tisch haut und vielleicht zum Ende im Spätherbst seines Pontifikats eben diese Reform, die sich viele so dringlich erhoffen, doch nochmal durchsetzen wird?
Als Beobachter hege ich nie Hoffnungen. Als Beobachter analysiere ist, was passiert. Franziskus wird ganz bestimmt nicht auf den Tisch hauen, denn der synodale Prozess ist ein Moment, wo sich eben das Parlament der Kirche aussprechen muss. Deswegen bin ich fest der Meinung, dass es Fortschritte geben kann, wenn endlich die Bischöfe in der Welt den Mut haben und die Courage haben, eben radikale Vorschläge zu machen.
Also es hängt alles davon ab, ob sich am Ende die Mehrheiten für einen Reformprozess finden im Vatikan und in der Weltkirche. Ganz herzlichen Dank. Marco Politi war das, Vatikanist und einer, der den derzeitigen Papst seit Jahren gut kennt, begleitet und über ihn geschrieben hat. Sein neuestes Buch ist im August dieses Jahres im Herder Verlag erschienen. Es heißt auf Deutsch Im Auge des Sturms, Franziskus, die Pest und die Heilung der Welt, hat 192 Seiten und kostet 18 €. Ganz herzlichen Dank.